Sie hören den COI-Podcast von Akkord mit Gabriel Roth und Sebastian Bauer. Heute reden wir über das Thema Alltagsleben in Bagdad. Und dazu bei uns zu Gast ist unsere Kollegin Elisabeth. Wir haben deinen Namen aus Sicherheitsgründen geändert. Und du pendelst zwischen Österreich und Bagdad und wirst uns über deine persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen in Bagdad berichten. Willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf.
In diesem Gespräch wollen wir Hintergründe beleuchten, die dabei helfen können, Herkunftsländerinformationen besser einzuordnen. Das heißt aber, dass diese Inhalte des Gesprächs nicht für die direkte Verwendung im Asylverfahren gedacht sind, sondern wir wollen hiermit einfach einen Eindruck vermitteln, der helfen kann, Zusammenhänge besser zu verstehen.
Ja, und wir sind schon sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast. Du bist ja derzeit in Österreich und kannst aufgrund der Corona-Situation wahrscheinlich erst im Herbst wieder nach Bagdad fahren. Wir freuen uns jetzt jedenfalls, dass du hier bei uns bist. Und unsere erste Frage ist, was machst du eigentlich so in Bagdad und wie lange pendelst du schon zwischen Wien und Bagdad hin und her?
Ja, also wir pendeln seit ungefähr 4 Jahren. Ich bin hauptsächlich für die Familie in Bagdad, habe aber auch über einen längeren Zeitraum einmal Englisch unterrichtet und war so auch im Arbeitsleben integriert.
Und wie ist jetzt dein Alltag so in Bagdad und lässt sich der vergleichen mit dem Alltag der heimischen Bevölkerung?
Ja und nein, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Einerseits habe ich natürlich schon mehr Freiheiten als manche, da es meiner Familie auch wichtig ist, dass ich mich wohlfühle und wir deswegen versuchen, einen Lebensstil zu erhalten, der Europa schon auch etwas ähnelt, bezüglich zum Beispiel Essen gehen, Ausflüge unternehmen, sowas in der Art. Aber es gibt auch spezielle Einschränkungen. Ich möchte als Europäerin nicht unbedingt erkennbar sein und es ist uns auch recht wichtig, keine Aufmerksamkeit auf uns und unsere Familie zu ziehen. Aber man muss dazu sagen, in Bagdad leben einfach so viele unterschiedliche Menschen auf so viele unterschiedlichen Arten und Weisen, dass selbst die Einheimischen wie in verschiedenen Welten leben. Es kommt alles auf die Familie drauf an, auch wie religiös die Familie ist, auf die finanziellen Möglichkeiten und selbst in welchem Stadtteil man wohnt. Es ist wirklich kaum vergleichbar.
In welchem Viertel von Bagdad bist du denn da die meiste Zeit unterwegs?
Also ich habe persönliche Erfahrungen mit dem Leben in Jadariya, in Mansour und auch in der Nähe von Sadr City. Mansour und Jadariya, das kann man sich so vorstellen, ein bisschen wie die Innenstadt. Da sieht man dann auch das Leben der reicheren Bevölkerung. Die Viertel um Sadr City sind an sich keine schlechten Vierteln, aber das Leben ist sehr traditionell und die Menschen sind nicht reich. Also es gibt schon große Unterschiede jetzt zwischen der Innenstadt und den äußeren Teilen. Mein Alltag ist so, also in der Innenstadt zum Beispiel kann ich alleine einkaufen gehen. In den ärmeren Stadtteilen würde ich zum Beispiel nicht allein auf die Straße gehen. Ich habe dabei jetzt in diesem Moment keine Sicherheitsbedenken, dass mir etwas passieren würde, wenn ich auf der Straße bin. Aber ich würde schon durch mein Aussehen große Aufmerksamkeit auf mich ziehen und würde das versuchen halt, dass das nicht der Fall ist. Und aus diesem Grund würde ich da eben nicht wirklich auf die Straße gehen. Mit einer Freundin oder Familienmitglied nehme ich zum Beispiel schon noch öffentliche Verkehrsmittel, wobei man sagen muss, in Bagdad gibt es eigentlich kaum öffentliche Verkehrsmittel, also wir sprechen da wirklich von Minibussen oder Taxis. Alleine würde ich das nicht tun. Ich bin, wie gesagt, auch arbeiten gegangen. Dabei ist es aber so, dass mich immer entweder ein Familienmitglied oder ein privater Fahrer zur Arbeit gebracht hat und auch wieder abgeholt hat. Das ist aber zum Beispiel in Bagdad recht normal. Es gibt schon Frauen, die jetzt einfach auch die Minibusse nehmen, aber selbst Frauen von nicht so wohlhabenden Familien nehmen oft auch einmal einen privaten Fahrer oder werden eben von der Familie geführt.
Und welchen Grund hat das?
Das dient einerseits der Sicherheit, andererseits aber auch, um dem Arbeitsumfeld zu zeigen, dass die Frau einfach Rückhalt aus der Familie hat. Also man will zeigen, würde dieser Frau in dem Arbeitsumfeld irgendetwas passieren, es ist eine Familie da, ist ein Mann da, Brüder, Vater, die sich auch einmischen würden im Fall der Fälle. Woran kann ich noch denken? Also jetzt, wenn man mal mehr ans Privatleben denkt, also in den Park zum Beispiel, geht man eher nur mit Familie. In Bagdad gibt es momentan viele neue Einkaufszentren, die Malls genannt werden. Also in die Malls würde man zum Beispiel auch mit Freundinnen gehen, auch ins Restaurant gehen immer wieder Freundinnen zusammen. Aber alleine geht man eigentlich nirgendwo hin als Frau, außer zum Einkaufen. Es gibt sicher einzelne Frauen, die in Bagdad anders leben, aber in meiner Erfahrung trifft das schon auf die meisten Frauen in Bagdad zu, dass sie eben alleine eigentlich nichts unternehmen würden. Ob und wie oft Frauen dann wirklich ausgehen und auch wohin sie ausgehen würden, ob sie jetzt in die Parks gehen würden, in die Malls, in die Restaurants, kommt sehr auf die finanziellen Möglichkeiten drauf an. Und es kommt auch sehr darauf an, wie konservativ oder religiös eine Familie ist. Also eine sehr konservative Familie würde vermutlich nicht in einer Mall gehen, weil dort einfach auch viele Frauen leichter bekleidet sind oder europäischer bekleidet sind und das vielleicht nicht mit ihrer Weltanschauung zusammenpasst.
Du hast Bagdad ja als zweifache Mutter erlebt. Wie ist das da mit den Bewegungsmöglichkeiten? Hat das Muttersein da Vorteile, Nachteile? Wie ist das?
Ja, also ich meine, Kinder sind immer auf eine gewisse Art und Weise einschränkend. Das ist ja auf der ganzen Welt so, was jetzt Arbeit betrifft oder am Abend weggehen, solche Dinge. Aber ich muss schon sagen, in Bagdad selbst ist es eigentlich für mich persönlich jetzt ein Vorteil, Mutter zu sein, weil es bringt schon eine gewisse Freiheit. Es ist nämlich zum Beispiel für die Familie und auch für die Gesellschaft akzeptabler, eine relativ junge Frau mit Kindern auf der Straße zu sehen als ohne. Die Kinder zeigen nämlich, dass Familie da ist, dass man auch einen Grund hat, auf die Straße zu gehen. Und das gibt eine gewisse Freiheit. Ich habe das schon angesprochen, Frauen gehen generell eigentlich nur auf die Straße, um etwas zu erledigen. Also man würde jetzt nicht auf die Straße gehen, um einen Spaziergang zu machen. Das war zum Beispiel für mich sehr ungewohnt. Ich persönlich würde mich jetzt eben nur in der Innenstadt alleine bewegen, aber hätte man ein Auto, hätte man auch als Frau um einiges mehr Bewegungsmöglichkeiten. Es fahren genügend Frauen in Bagdad Auto, natürlich bei weitem nicht alle. Und als Ausländerin muss man sich schon auch einmal an die Verkehrslage gewöhnen, bis man es mal schafft, da auch wirklich aktiv in ein Auto einzusteigen.
Wo du gerade von deinen Bewegungsmöglichkeiten in Bagdad gesprochen hast, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du persönlich die Sicherheitslage in der Stadt wahrgenommen hast. Und ich versuche vorher mal kurz die großen sicherheitsrelevanten Entwicklungen der letzten Jahre ganz kurz so zusammenzufassen, die ja auch, denke ich, in der Hauptstadt spürbar sind. Im Jahr 2013 und 2014 nimmt die Terrorgruppe Islamischer Staat große Gebiete im Nord- und in Zentralirak ein. Und dabei rückt sie schon quasi auf die Stadt Bagdad vor. Und da ruft Ayatollah Ali Sistani, einer der wichtigsten schiitischen Religionsführer im Irak, zum Kampf gegen den IS auf. Daraufhin bilden sich viele Milizgruppen. Einige wichtige Milizen gab es schon zuvor. Und diese Gruppen haben insbesondere Kämpfer aus dem schiitisch geprägten Süden des Landes rekrutiert. Einige dieser Milizen stehen dem benachbarten Iran sehr nahe und man sagt ihnen nach, sie würden quasi aus Teheran gesteuert. Nun ist der IS zum großen Teil besiegt im Irak, aber die Milizen sind immer noch da und für viele von ihnen geht es jetzt darum, größtmöglichst politisch und wirtschaftlich Einfluss zu gewinnen. Und vor diesem Hintergrund meine Frage, hast du denn die Präsenz von Milizen auf den Straßen in Bagdad wahrgenommen und sind sie als solche erkennbar oder gibt es eigentlich kaum einen Unterschied zu den normalen Sicherheitskräften?
Ja, also ich persönlich erkenne die Milizen eigentlich nur bei Demonstrationen. Dabei habe ich sie auch schon gesehen, da nehmen sie ihre Fahnen mit, da haben sie ihre Zeichen und so erkenne ich sie schon. Im Alltagsleben sonst habe ich sie auf den Straßen eigentlich nur selten gesehen. Die verschiedenen Stadtteile Bagdads sind aber natürlich sehr unterschiedlich und die Einheimischen würden dann eher wissen, wer in ihrem Stadtteil zu welcher Gruppierung gehört. Aber von außen kann man das dann oft nur sehr schwer sehen.
Gibt es denn Stadtteile, in denen sie besonders Präsenz zeigen? Also gibt es da eventuell Unterschiede zwischen sunnitischen und schiitischen Vierteln?
Also während des Aufkommens von IS waren die Milizen schon sehr präsent, habe ich mir sagen lassen. Also da waren sie auch wirklich mit Waffen unterwegs. Sie haben sich auch viel eingemischt auf der Straße. Also zum Beispiel, wenn da jetzt ein paar Burschen beim Markt herumgestanden sind und vielleicht den Mädels nachschauen wollten, wäre jemand gekommen und hätte gesagt, schau mal, das tut man nicht, gehst du bitte weg. Oder wenn jemand eine Frisur hatte, die wirklich als nicht passend angesehen wurde, hätte ihn vielleicht jemand darauf angesprochen. Also da hat man ein bisschen so die Stärke auch auf der Straße gespürt. Das ist aber nun nicht mehr der Fall. Jetzt sind die sogenannten Milizen, ich sage deswegen so genannt, weil sie ja jetzt auch ihre Parteien im Parlament haben und schon noch sehr präsent, aber eben politisch, also durch diese Partei. Es werden dann viele Poster aufgehängt, es werden Bilder aufgehängt. Jetzt zum Beispiel waren sie sehr aktiv und haben Essenspakete verteilt wegen Corona und waren in diesem Kampf gegen Covid aktiv und haben auf diesen Essenspaketen zum Beispiel auch ihre Logos drauf gepickt, damit sie eben zeigen, woher das kommt, dass sie diejenigen sind, die da jetzt behilflich waren.
Gibt es denn aufgrund der Sicherheitslage noch viele Checkpoints in der Stadt und kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was an so einem Checkpoint passiert normalerweise?
Also mir ist stark aufgefallen in den letzten 4 Jahren, dass die Checkpoints in Bagdad sukzessive abgebaut wurden. Das war wirklich im Alltag ganz speziell auffällig. Wir sind zum Beispiel die gleiche Strecke an dem einen Tag und am nächsten Tag gefahren und am vorigen Tag ist man noch durch 4 Checkpoints durch und am nächsten Tag waren dann plötzlich 2 weg. Also das konnte man wirklich fühlen. Für jemanden aus Europa gibt es aber natürlich immer noch sehr viele Checkpoints in der Stadt. Also vor allem vom Wechsel von einem Stadtteil in den anderen wird fast immer ein Checkpoint sein, außer man hat wirklich irgendeine kleine Nebenstraße. Bei mir persönlich jetzt passiert, für mich persönlich passiert bei den Checkpoints normalerweise gar nichts. Das hat aber den Grund, dass ich immer nur mit meiner Familie und mit meinen Kindern unterwegs bin. Und eine Familie, vor allem mit kleinen Kindern, wird generell durchgewinkt. Also da wird nicht kontrolliert. Anders ist es, wenn ein Mann alleine fährt, also da habe ich mir schon sagen lassen, dass wenn ein Mann alleine unterwegs ist, dass er dann relativ regelmäßig kontrolliert wird. Was bedeutet, man muss Fahrzeugpapiere herzeigen, die ID-Karte herzeigen, vielleicht wird auch der Wagen an sich kontrolliert. Es gibt eine Ausnahme, die für mich immer sehr auffällig war. Also wenn man nach Kadimiye fährt, das ist ein schiitisches Viertel, dort wird ganz speziell kontrolliert.
Warum gerade dort?
In Kadimiye ist der wichtigste Schrein, schiitische Schrein Bagdads. Dort ist auch das Grab von Imam Kadim, das ist der 7. schiitische Imam. Man muss da auch speziell durch ein sunnitisches Viertel namens Ademir durchfahren, um hinzugelangen. Also das Durchfahren ist mit dem Auto unproblematisch, aber es gibt dann eben wirklich mehrere Checkpoints, um in diesen Stadtteil zu kommen und da wird sehr strikt kontrolliert. Da müssen alle aussteigen, da wird jedes Mal der Wagen kontrolliert, da wird jeder Wagen kontrolliert. Und wenn gepilgert wird, also speziell einmal im Jahr zum Todestag von Imam Kadim, wird gepilgert und da gibt es dann noch einmal mehr Checkpoints, wo auch wirklich jeder dann persönlich kontrolliert wird, so wie am Flughafen.
Wie steht es denn generell so um die sozialen Gefälle in der Stadt? Also gibt es so etwas wie No-Go-Areas, wie wir sie bezeichnen könnten?
Die einzelnen Stadtteile in Bagdad sind sehr unterschiedlich. Es gibt ganz sicher No-Go-Areas, aber das wird sehr auf die persönliche Situation drauf ankommen. Sunniten würden vielleicht in manche Stadtteile nicht gehen, obwohl man dabei sagen muss, ich meine, hingehen jetzt für ein paar Stunden sicher überall, aber sie würden sich auf keinen Fall niederlassen oder sich dort ein Haus nehmen. Und Schiiten genauso jetzt wieder in einem anderen Stadtteil. Für Frauen bedeutet das zum Beispiel, in den konservativeren Stadtteilen würden sie immer mit Abaya auf der Straße sein. Es gibt aber, also in der Innenstadt kann man auch ganz locker ohne Hijab unterwegs sein.
Die Abaya ist dieser lange schwarze Umhang.
Genau, das ist so ein langer Umhang, der geht vom Kopf bis runter zur Ferse, ist aber vorne offen. Also es ist das Gesicht nicht verdeckt und man kann sich schon einwickeln, aber es hat eigentlich vorne nichts, um es zu schließen. Also es ist vorne offen und ja, Hijab, glaube ich, kennen die meisten, das ist ein Kopftuch. Ja, wie gesagt, also was eine No-Go-Area ist, kommt wirklich auf die persönliche Situation drauf an.
Kommen wir jetzt zur wirtschaftlichen Situation in Bagdad. Bagdad war ja seit Oktober letzten Jahres bis zum Frühjahr diesen Jahres das Zentrum massiver Proteste, die sich auch auf den Südirak ausgebreitet haben und die in der Anfangsphase auch gewaltsam unterdrückt worden sind. Die Proteste richten sich gegen die Regierung, es gibt eine enorme Unzufriedenheit, Stichwort schlechte Versorgungslage, chronische Korruption, hohe Arbeitslosigkeit etc. Was uns jetzt von dir interessieren würde, wäre, wie hast du persönlich diese Situation in Bagdad erlebt?
Ja, also mein erster Eindruck war, dass ich wirklich überrascht war, wie viele moderne Teile der Stadt es schon auch gibt und auch wie wenig offensichtliche Armut eigentlich auf der Straße herrscht. Also bei meiner ersten paar Reisen nach Bagdad hat es mich persönlich einfach überrascht, wie wenige Bettler auf der Straße sind. Es gibt natürlich Bettler, aber ich hätte einfach persönlich erwartet, die Armut auf der Straße stärker zu sehen. Das liegt natürlich daran, dass ich auch davor nur die Bilder aus den Medien gekannt habe und da vor allem von Stadtteilen wie Sadr City, wo einfach Armut stärker zutage tritt. Wenn man dann in die Stadt kommt und Stadtteile sieht wie Mansour mit vielen modernen Geschäften, Geschäftsstraßen, Einkaufszentren, ist das eigentlich fast eine Überraschung. Mir wurde auch von Irakis erklärt, dass etwas, was sie als echte Armut bezeichnen, sprich, dass jetzt ein Mensch sich kein Essen mehr leisten kann, dass es das eigentlich nur mehr vereinzelt gibt, was zum Beispiel während der Sanktionen leider vollkommen normal war.
Also gemeint sind die UNO-Sanktionen in den 90er Jahren unter Saddam Hussein.
Ja, genau. Da muss man jetzt aber bedenken, wir sprechen jetzt schon spezifisch von Bagdad. Also andere Städte im Irak sind momentan sicher in einer anderen Situation und ich würde jetzt auch nicht für die Situation von IDPs sprechen, sondern wirklich nur Menschen, die mit ihren Familien in Bagdad leben, dort niedergelassen sind und auch arbeiten können. Aus europäischer Sicht muss ich sagen, herrscht schon Armut vor und die sieht man dann, wenn man längere Zeit dort lebt oder die Menschen näher kennenlernt. Und ich persönlich würde sagen, diese Art von Armut zeigt sich vor allem an einem Mangel an Möglichkeiten. Man muss sich vorstellen, viele Menschen teilen sich Häuser, das ist vollkommen normal. Also dass jetzt zum Beispiel die Eltern mit vielleicht 3 oder 4 ihrer Söhne, die jeweils noch eine Frau haben und die jeweils wieder ein paar Kinder haben, alle zusammen in einem Haus leben würden, wäre nichts Ungewöhnliches. Da hat dann jeder dieser Kleinfamilien ein Zimmer für sich. Küche, Bad, Wohnzimmer wird geteilt. Und das ist aber jetzt, teilweise hat das natürlich den Grund, dass man sich um die ältere Generation kümmern will. Und irgendein Kind würde sicher immer auch bei den Eltern bleiben, um sich um sie zu kümmern. Aber wenn wirklich so viele Menschen in einem Haus gemeinsam leben, dann hat das hauptsächlich den Grund, dass sie sich es wirklich nicht leisten könnten, auszuziehen. Da muss man sich auch vorstellen, Schulen, öffentliche Schulen sind teilweise leider ein Problem. Es gibt sehr viele Schulen mit Schichtbetrieb und Schulen, die 50 Kinder oder manchmal sogar mehr in einer Klasse haben. Es gibt dann auch Privatschulen, bei denen das absolut nicht der Fall ist. Da sind dann wieder nur zwischen 15 bis absolut maximal 25 Kinder in einer Klasse und die haben keinen Schichtbetrieb. Doch das ist einfach für viele nicht leistbar. Auch so etwas wie einmal mit der Familie wirklich wegzufahren oder eine Art von Urlaub mit Kindern wäre wahrscheinlich für die Normalbevölkerung absolut finanziell undenkbar. Dazu muss man sagen, im Irak gibt es schon auch staatliche Unterstützungsleistungen, aber zu denen haben wieder manche Menschen keinen Zugang. Staatliche Jobs sind dafür wirklich sehr begehrt und zwar vor allem, weil sie viel Sicherheit geben. Wenn man staatlich angestellt ist, bekommt man dann auch eine Pension, was es im privaten Sektor nicht gibt. Und für mich als Außenstehende hat es dann manchmal schon fast ein bisschen so gewirkt, als würden die staatlichen Jobs ein bisschen die Sozialhilfe übernehmen, wenn man das so sagen kann. Also es werden vom Staat viel mehr Menschen angestellt, als oft gebraucht werden, damit sie eben auch einen Job haben, damit sie ein Gehalt bekommen. Und das hat natürlich positive und negative Konsequenzen. Ich meine, Menschen brauchen Jobs, Menschen brauchen ein Geld, um zu überleben. Und wenn sie dann diese Anstellung haben, selbst wenn es eben nicht so viel zu tun gibt, ist das natürlich sehr positiv, weil sie damit ihre Familie ernähren können. Aber eine Konsequenz ist schon auch, dass staatliche Jobs einfach recht niedrig bezahlt werden und dass es dann eben schon noch sein kann, dass jemand, der eine gute Ausbildung hat oder lange die Ausbildung investiert hat, ein Bachelorstudium hat, vielleicht sogar ein Masterstudium hat und dann eigentlich für einen Vollzeitjob angestellt ist und einfach keine Möglichkeit hat, mehr zu verdienen und eigentlich nur so viel verdient, dass er sich halt ja, sein Essen leisten kann, aber nicht wirklich viel mehr. Dadurch, das macht natürlich dann sozialen Aufstieg für die nächste Generation sehr schwierig. Es müssen zwei Jobs angenommen werden. Und,
ja. Und wie geht es dann denjenigen Menschen, die auf den privaten Sektor angewiesen sind, also weil sie zum Beispiel jetzt keinen Job im öffentlichen Sektor bekommen haben?
Ja, also der private Sektor ist dann sehr vom Arbeitgeber abhängig, aber man kann auf jeden Fall einmal sagen, im privaten Sektor gibt es einfach keine Sicherheiten. Gehälter können dann sehr niedrig sein, aber auch sehr hoch sein. Also im privaten Sektor kann man zum Beispiel dann schon sehr gut verdienen, aber man kann auch jederzeit gefeuert werden. Es gibt zum Beispiel für Frauen keine Karenzzeit, die es beim Staat schon gibt, wenn man eine fixe Anstellung hat. Es gibt keine Pensionen. Und es gibt auch oft genug keine Verträge. Viele junge Menschen, wie man ja auch aus den Medien gehört hat, finden momentan leider gar keinen Job. Der Staat hat auch für einige Zeit einfach keine neuen Angestellten aufnehmen können. Oder es gibt auch genügend Junge, die dann schon einen Job finden, der aber ihren Qualifikationen nicht entspricht. Also ich kenne zum Beispiel persönlich einige junge Frauen und Männer, die zum Beispiel ein technisches Studium absolviert haben und technische Studien oder so etwas wie Informatik wird im Irak sehr hoch angesehen und da werden auch bei den öffentlichen Universitäten nur die Besten der Besten aufgenommen. Und selbst die, es gibt aber für sie dann halt nach dem Studium keinen Job. Ich kenne einige, die das absolviert haben und die dann einfach als Englischlehrerinnen gearbeitet haben, weil sie recht gut Englisch sprechen, weil nämlich auch das Studium in Englisch gelehrt wird und sich für sie keine anderen Jobmöglichkeiten geboten haben. Das ist auch der Grund, weil momentan so viele junge Menschen wirklich aus allen unterschiedlichen Bildungsschichten auch schon seit Oktober auf die Straße gehen und für Änderungen demonstrieren. Die Regierung hat da einige Schritte gesetzt, also es werden zum Beispiel auch wieder Menschen vom Staat angestellt, aber ja, die Proteste gehen bis heute weiter.
Auch ein Grund für die Proteste im Irak sind ja die Strom- und Wasserversorgung. Was sind da deine persönlichen Eindrücke zur Situation in der Hauptstadt?
Also Wasser und Strom kommen ins Haus. Es gibt dann auch ein paar illegale Häuser, zum Beispiel in Bagdad.
Was genau versteht man unter illegalen
Häusern? Ja, also illegale Häuser. Es gibt in gewissen Nachbarschaften Staatsgrund, also einfach Flächen, die dem Staat gehören und auf denen werden dann auch Häuser gebaut, für die nicht angesucht wurde. Das wird momentan soweit akzeptiert. Also diese Häuser, die zapfen dann oft an, aber ansonsten ist das schon geregelt, dass Wasser und Strom ins Haus kommt. Es ist leistbar, aber unzuverlässig. Also zum Bezahlen kommt immer direkt jemand ins Haus, um sich die Rechnungen für Wasser und Strom bezahlen zu lassen. Das passiert aber in manchen Stadtteilen nur sehr unregelmäßig. Nur um jetzt zum Beispiel von unserer persönlichen Situation zu erzählen, also wir haben beim Wasser einmal in einem Jahr eine Wasserrechnung bekommen und die war für einen Zeitraum von 6 Monaten und die hat uns damals 20 US-Dollar gekostet, sind circa 17 Euro. Beim Strom, wir haben in diesem gesamten Jahr überhaupt keine Stromrechnung bekommen. Ich kenne aber schon Menschen, die regelmäßig ihre Stromrechnungen bekommen und dabei würde jetzt zum Beispiel bei einem größeren Haus, in dem zwei Familien miteinander leben, also ein Zweifamilienhaushalt, wären das ungefähr 22 Euro pro Monat. Das kann man sagen, ist leistbar, aber dabei muss man bedenken, dass der Strom regelmäßig ausfällt und bei regelmäßig sprechen wir eigentlich wirklich von täglich, vor allem im Sommer und Winter. Also so in der Frühjahr-Herbstzeit dazwischen ist es vielleicht einmal stabiler, aber Sommer und Winter sind wirklich sehr viele Ausfälle. Obwohl auch das von Stadtteil zu Stadtteil stark variiert. Die meisten Haushalte sind deshalb an lokale Generatoren angeschlossen, die jeweils immer für so ein paar Straßen verantwortlich sind. Und dabei funktioniert das so, dass man ich glaube, man kann sich sogar aussuchen, wie viele Ampere man ins Haus bekommt. Aber man kriegt ungefähr 5 Ampere ins Haus und das kostet einen dann umgerechnet circa 42 Euro pro Monat. Und wenn man jetzt denkt, dass diese 42 Euro natürlich zu den 22, die man dem Staat zahlen muss, noch dazukommen, dann wird das Ganze schon recht teuer.
Und gibt es diese Backup-Generatoren, gibt es die dann auch in ärmeren Stadtteilen?
Ja, also die Generatoren, die gibt es überall. Der Strom, den man dann zur Verfügung hat, der ist eben eingeschränkt und man muss sich vorstellen, also die Situation ist dann so, also Klimaanlagen kann man zum Beispiel nicht verwenden, wenn nur der lokale Generator läuft.
Und das ist dann bei Außentemperaturen von, ich weiß nicht, bis zu 50 Grad oder so, ist das dann, da hat man dann keine funktionierende Klimaanlage bei einem Stromausfall?
Ja, das stimmt. Also das würde dann nicht mehr funktionieren. Es gibt dann schon andere Geräte auch zum Kühlen, die weniger Strom benötigen. Da gibt es so Ventilatoren, die dann Wasser versprühen. Aber es ist recht unangenehm, weil es ist laut, die Luft wird sehr feucht. Und ja, ich meine, für die Menschen, die sich zum Beispiel das jetzt nicht leisten könnten, am Generator angeschlossen zu sein, wäre das natürlich also wahnsinnig, wahnsinnig unangenehm. Trinkwasser wird von außen gekauft oder es muss im Haus gefiltert werden. Es gibt Wasserhändler, die bei sich zu Hause große Filteranlagen aufgebaut haben und das Wasser reinigen und das dann in großen 10-Liter Flaschen verkaufen. Da haben dann Familien diese großen Flaschen bei sich zu Hause und die werden dann immer wieder neu befüllt. In der Innenstadt kostet so eine 10-Liter-Flasche 1.000 Dinare, aber in den äußeren Bezirken sind das nur ungefähr 500 Dinare.
Also das wären dann ungefähr 70 Euro Cent im Zentrum und circa 35 Cent außerhalb.
Ja, genau.
Bleiben wir gleich beim Thema Lebensmittel. Wie sind deine Erfahrungen bezüglich Einkauf von Lebensmitteln in Bagdad? Hat es da zum Beispiel Engpässe gegeben wegen Corona etc.?
Also in meiner Erfahrung nach sind so Grundnahrungsmittel in Bagdad recht gut leistbar. Also die Menschen kaufen und essen zum Beispiel recht viel Brot und zwei so, die nennt man Samun, das ist so etwas wie eine Semmel oder so ein kleines Brötchen. Also zwei davon kosten ungefähr 250 Dinare. Das sind nur ein paar Cent, das sind unter 20 Cent. Und ein Kilogramm Tomaten würde ca. 1.000 Dinare kosten, das sind dann ungefähr 70 Cent. Also das ist recht gut leistbar. Doch bei Grundnahrungsmitteln ist halt die Auswahl sehr begrenzt. Alles, was außerhalb dieser Kategorie fällt, ist dann wirklich auffallend teuer. Zum Beispiel so etwas wie Brokkoli, Schokolade oder Cornflakes, es gibt's alles, man bekommt es schon, aber das sind Preise wie in Mitteleuropa. Also das ist für die lokale Bevölkerung regelmäßig auf jeden Fall nicht leistbar. Ich habe persönlich jetzt die Corona-Zeit nicht in Bagdad verbracht. Es wurde mir aber gesagt, dass die Grundnahrungsmittel relativ den gleichen Preis behalten haben und auch vorhanden waren. Importierte Produkte sind teurer geworden, vor allem in der Zeit, als die Grenzen geschlossen waren. Aber jetzt scheint da auch nicht mehr wirklich ein Unterschied aufzufallen.
Im Irak gibt es ja ein groß angelegtes Sozialprogramm mit dem Namen Public Distribution System, PDS. Über dieses Programm kann jeder irakische Bürger bestimmte Lebensmittel gratis oder verbilligt beziehen. Wie funktioniert das in der Praxis?
Also das, ich habe mir das erklären lassen, das funktioniert über die Geschäfte. Also es gibt da so gewisse Geschäfte, die verantwortlich sind. Man geht in das Geschäft der eigenen Nachbarschaft, das eben verantwortlich ist, nimmt die notwendigen Dokumente mit. Das wäre in dem Fall dann die Residence Card und auch der ID.
Also Residence Card ist eine Art Meldezettel und die ID Card ist quasi der Personalausweis.
Ja, genau. Und das Geschäft leitet dann den Antrag weiter ans Handelsministerium. Danach kann man sich die Produkte abholen. Das sollte einmal pro Monat möglich sein, aber das funktioniert anscheinend meistens nicht, dass das immer pünktlich kommt. Es ist dann so, dass der Geschäftsinhaber einfach die Leute wissen lässt, wann die Produkte vorhanden sind und wann sie sich das abholen können. Es muss jedes Jahr auch ein neuer Antrag gestellt werden. Also das geht nicht immer automatisch weiter. Es werden Grundnahrungsmittel ausgegeben. Wenn Kinder dabei sind, gibt es zum Beispiel auch Milch. Ansonsten bekommt jede Person 9 Kilo Mehl, 1 Liter Öl, also Öl zum Kochen, und 2,5 Kilo Reis pro Monat. Und dafür zahlt man 1.500 Dinare, um das ein bisschen vergleichen zu können. Das wäre normalerweise der Preis für 1 Liter Öl im Supermarkt. Das ist ein bisschen mehr als 1 Euro. Im Winter wird dazu dann auch noch Petroleum hergegeben, weil die meisten Häuser haben so kleine tragbare Heizungen oder so kleine Petroleumöfen. Und damit das gleichmäßig verteilt wird, das ist dann auch billiger, aber kostenlos ist es nicht.
Wie finanziert sich der irakische Staat eigentlich? Ist das alles durch Erdölförderung finanziert oder gibt es da doch auch irgendeine Art von Steuersystem?
Ja, also der irakische Staat finanziert sich hauptsächlich durch Erdölförderung. Öl macht um so 85-90% der Staatseinnahmen aus. Generell gibt es keine Steuern. Gehälter werden auch oft noch bar ausgezahlt, obwohl das momentan dabei ist, sich zu ändern. Der Staat hat jetzt eingeführt, dass man schon auch über Bankomatkarte sein Gehalt bezieht. Ich habe aber gehört, dass größere Firmen irgendwelche Abgaben an den Staat zu leisten haben, aber davon weiß ich nichts Genaueres.
Und hast du Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem gemacht oder kannst du von Erfahrungen anderer erzählen? Also hast du irgendwelche Geschichten gehört etc.?
Ja, man muss sagen, leider habe ich schon Erfahrungen im Gesundheitssystem gemacht. Leider deswegen, weil es halt mir oder Familienmitgliedern nicht so gut ging. Also ich war dabei sowohl bei Ärzten als auch im Krankenhaus und auch bei Labors. Wir haben immer privat bezahlt und dadurch war die Versorgung auch fast immer sehr gut. Einmal hatte ich eine wirklich negative Erfahrung bei einem Arzt, der hat immer mehrere Patienten auf einmal ins Behandlungszimmer genommen, was anscheinend bei manchen Ärzten normal ist. Und mir kam auch so vor, als hätte er dann den meisten das Gleiche verschrieben. Ansonsten waren aber jetzt meine persönlichen Erfahrungen sehr positiv. Ich war bei mehreren Ärzten, die alle angemessene Behandlungszimmer hatten, sich auch für die Patienten Zeit genommen haben und auch sonst äußerst kompetent gewirkt haben. Man muss aber sagen, jede dieser Behandlungen hat mich, also rein, dass ich dann zum Arzt vorgelassen wurde, hat mich 30 US-Dollar gekostet und dann muss man für Medikamente und weitere Tests extra zahlen. Und so etwas ist für lokale Verhältnisse schon sehr hoch. Ich war einmal im St. Raphael-Spital, das hat einen sehr guten Ruf in Bagdad und wurde auch dort sehr gut behandelt, aber auch das habe ich privat bezahlt. Die Situation der öffentlichen Krankenhäuser und Medical Centers ist, was ich gehört habe, es kann teilweise schon sehr anders sein. Man kann zum Beispiel ohne Probleme in eines dieser lokalen Medical Centers gehen, um jetzt seine Kinder impfen zu lassen oder auch um seine Diabetes-Medikamente abzuholen oder ähnliches. Aber wenn es was Größeres oder Komplizierteres wird, dann kann es schon schwierig werden. Also nur um da jetzt ein Beispiel zu nennen, viele Irakis, wenn sie Operationen benötigen, würden zum Beispiel für Operationen eben in andere Länder fliegen, wenn sie sich das leisten könnten. Da fliegt man dann in den Libanon oder nach Indien oder die sich leisten können, auch nach Europa, um sich jetzt am Herzen oder so etwas operieren zu lassen und würde das halt lokal wahrscheinlich nicht tun.
Unser letztes Thema heute würden wir gerne noch ein bisschen auf die Lage der Frauen innerhalb der städtischen Gesellschaft in Bagdad eingehen. Du hast ja bereits von deinen Bewegungsmöglichkeiten als Frau gesprochen, dass man sich im öffentlichen Raum eigentlich nie alleine, sondern immer in Begleitung zeigt. Wie treten denn Frauen überhaupt im öffentlichen Raum auf? Und besteht da ein Unterschied zu ihrem Auftreten daheim oder beispielsweise auf der Arbeit?
Also in meiner Erfahrung variiert das Auftreten von Frauen sehr stark in Bagdad. In traditionelleren Vierteln tragen die Frauen eigentlich alle Abaya auf der Straße. In anderen Vierteln sieht man dann Frauen schon generell mit Jeans, normalen kürzeren Jacken, bunten Hijabs gehen. Frauen mit wirklich westlichem Aussehen, sprich jetzt ganz ohne Kopftuch, T-Shirts, engen Hosen, sieht man auf der Straße sehr wenig. Aber in geschlossenen Gebäuden ist es eigentlich nichts Ungewöhnliches. Also auch in der Arbeit und in den Malls sind Frauen mit engerer Kleidung, viel Make-up und keinem Kopftuch oder auch einem gestylten Kopftuch eigentlich die Norm. Wobei man aber dann wiederum bedenken muss, dass das ja eigentlich nur ein kleiner Teil der Bevölkerung ist, der dort überhaupt hingeht. Es ist heutzutage immer noch der Fall, dass die meisten Frauen im Irak nicht arbeiten und auch viele könnten sich es jetzt nicht leisten, in die Malls zu gehen oder würden gar nicht dran denken. Also das ist wirklich eine bestimmte Gesellschaft, die man dann in der Arbeit und auch in den Malls trifft. Wenn ich jetzt persönlich einmal eine Frau, die vielleicht freier gekleidet war, auf der Straße gesehen habe, wäre mir nicht speziell aufgefallen, dass ihr jetzt irgendwie Beachtung geschenkt worden wäre von anderen Personen rundherum. Aber es kommt schon in der Gesellschaft durch, dass es nicht gern gesehen wird. Und Frauen, die sich dann eben wirklich freier oder westlicher kleiden, die würden dann eher zu Hause in ein Auto einsteigen und an ihrem Zielort wieder aussteigen.
Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten für alleinstehende Frauen, speziell eine Wohnung zu finden, Arbeit zu finden?
Also Frauen leben im Irak ganz generell nicht alleine. Ich kenne zwei Frauen, die ohne Mann im Haus leben. Die eine war eine Christin, eine Witwe, die schon älter war, und die wurde von dem Hauseigentümer sehr unterstützt, dass sie diese Wohnung nicht verlassen musste. Und dann kenne ich noch eine andere, die mit ihren Kindern allein in einem Haus lebt, aber die wohnt ganz in der Nähe ihrer Brüder und wird auch von den Brüdern sehr unterstützt. Aber wirklich so ganz alleine sich als Frau niederzulassen oder in eine Wohnung oder ein Haus zu ziehen, ist eigentlich nicht vorstellbar. Bezüglich Arbeit kommt es jetzt sehr auf die Ausbildung und der Frau darauf an und auch auf die Beziehungen der weiteren Familie und inwiefern sie da generell unterstützt wird, weil es geht ja jetzt nicht nur um den Mann, es geht ja in dem Fall dann auch um die Brüder, um den Vater, um die weitere Familie. Frauen würden oder könnten jetzt zum Beispiel auch nicht alle Arten von Jobs annehmen. Generell wird es gern gesehen oder akzeptiert, wenn Frauen in Büros arbeiten, vor allem als Staatsbedienstete, wenn sie als Lehrerinnen arbeiten oder auch als Ärztinnen. Aber Jobs, bei denen man auf der Straße arbeiten muss, viel reisen muss, sich in Privathaushalten aufhalten würde, werden von Frauen ganz generell nicht gemacht, beziehungsweise ist es den Familien oft Unrecht.
Man hört immer wieder, dass Stammesverbindungen eine wichtige Rolle in der irakischen Gesellschaft spielen. Und da würde mich interessieren, inwieweit Stammesverbindungen einen Einfluss auf das Leben der Menschen auch in der Stadt haben und vielleicht so einen gewissen sozialen Rückhalt bieten. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, welche Rolle, wenn es denn eine gibt, die Frau in so einem Stammesgefüge einnimmt.
Ja, also Stammesverbindungen sind auch heutzutage auf jeden Fall noch von Bedeutung. Es gibt da regelmäßige Treffen, der Zusammenhalt ist auch sehr stark. Ab 6 Jahren zahlt jedes männliche Familienmitglied in so eine Stammeskasse ein. Das garantiert, dass sollte diesem Menschen etwas passieren, er auch zum Beispiel in einen Unfall verwickelt sein, er dann finanzielle Unterstützung bekommt oder auch sonst moralische Unterstützung bekommt oder der Stamm sich halt einfach für ihn einsetzt und ihn vertreten würde. Menschen eines Stammes sind doch generell eher bereit dazu, sich gegenseitig zu helfen. Also man kann sich das so vorstellen. Ich habe mal gehört, wenn ein junger Mann hatte mal einen Auffahrunfall und sein Glück war, dass der Besitzer des anderen Autos vom gleichen Stamm war. Dadurch haben sie das gleich geregelt. Der junge Mann musste dann noch nichts bezahlen und es gab auch keine Anzeige. Wäre dieser andere Autofahrer jetzt von einem anderen Stamm gewesen, hätte sich das alles vielleicht nicht so gefügt. Es kann auch sein, dass Familienmitglieder eines Stammes sich auch einmal helfen, einen Job zu vermitteln. Also einfach ein genereller Zusammenhalt, der existiert ganz sicher. Gleichzeitig ist es aber auch in den einzelnen Nachbarschaften bekannt, wenn Stämme zerstritten sind. Dabei kann es dann auch manchmal zu Gewalt kommen. Man sieht auch auf der Straße immer wieder so Stammeszelte aufgebaut. Da treffen sich dann die Vertreter von zwei Stämmen, um einen Zwist zu lösen.
Und das geschieht alles ohne Einbeziehung der Polizei oder Sicherheitskräfte?
Ja, genau. Außer die Stämme können sich nicht einigen, dann kann es schon sein, dass man auch einmal die Polizei einschaltet. Ja, die Rolle der Frauen und Mädchen, da ist die Situation so, dass ihnen in der Stammeskultur eigentlich keine aktive Rolle zugesprochen wird. Es muss auch nicht für sie bezahlt werden. Sie werden jetzt zum Beispiel nicht mitgezählt, wenn man von der Anzahl der Stammesmitglieder spricht. Also das ist dann generell nur die männliche Anzahl der Stammesmitglieder. Das ist aber auch, oder es wurde mir immer so erklärt, das ist vor allem deshalb der Fall, da eine Frau mit Eheschließung die eigene Familie verlässt und sie und ihre Kinder dann zur Familie des Mannes gezählt werden oder denen dann zugehörig sind. Und somit besteht auch bei einer Frau einfach keine Kontinuität dieser familiären Zugehörigkeit, die ja beim Stamm ganz wichtig ist. Man muss aber auch sagen, es gab halt sehr lang nicht die Erwartung, dass Frauen irgendwelche Aktionen begehen würden, die das Einschreiten des Stammes jetzt wirklich benötigten. Also man muss sich vorstellen, wo schaltet sich denn ein Stamm ein? Das kann sein, wenn ein Unfall passiert, wenn eine Schlägerei passiert, wenn ein Verbrechen vorliegt oder wenn es irgendeinen Konflikt gibt um Geld. Frauen waren aber immer und sind auch heute noch hauptsächlich Hausfrauen, die sich im eigenen Haus um die Kinder kümmern. Und die kommen dadurch einfach nicht oft in solche öffentlichen Situationen. Dazu ist es aber schon auch wichtig zu sagen, also wenn jetzt eine Frau ein Opfer einer Gewalttat würde und sich das in der Familie nicht regeln lässt, würde sich der Stamm schon einschalten und würde sich unter Umständen auch sehr hart einschalten. Also ich habe auch schon gehört, dass es Probleme gab, wo ein Mädchen vielleicht vergewaltigt wurde oder sexuell auf eine Art und Weise misshandelt wurde. Und da ist dann der Stamm schon ganz, ganz stark gegen den anderen Stamm vorgegangen. Und also so auf diese Art kümmert man sich ganz, also auf jeden Fall um die Frauen. Aber die Frage ist halt immer, was passiert, wenn jetzt wenn jetzt die Frau die aktive Aktion gesetzt hat, also zum Beispiel eben, was ist, wenn der Frau der Auffahrunfall passiert? Und dabei gibt es momentan in Stämmen schon Diskussionen, um diese Anschauungen und diese Regeln hinsichtlich der Rolle von Frauen zu ändern. Nur da treffen halt oft unterschiedliche Weltanschauungen aufeinander. Also es gibt schon Stämme, die das jetzt ändern wollen, die sich dann auch speziell in ihren Regeln festhalten wollen, dass sie sich eben auch für die Frau einsetzen werden. Aber das ist sicher momentan von Stamm zu Stamm noch sehr unterschiedlich und eben abhängig davon, wie die Ansichten der momentanen Stammesoberen sind.
Ende August hat vor kurzem der Monat Muharram begonnen. Das ist so der erste Monat im islamischen Kalender und ein heiliger Monat für Schiiten. Wie wird der denn in Bagdad gefeiert und inwiefern ist das auch für Frauen eine besondere Zeit?
Ja, Muharram ist eine sehr spezielle Zeit in Bagdad, vor allem natürlich in den traditionellen schiitischen Teilen der Stadt. Also ich war schon einige Zeit davor in der Stadt und dann kam so mein erster Muharram und das war für mich eine wirkliche Überraschung. Also plötzlich sind alle Häuser, bei allen Häusern werden dann schwarze Fahnen aufgehängt, es werden dann Bilder von Imam Hussein aufgehängt und es wird generell geschmückt. Die Frauen tragen ganz generell alle schwarz in den traditionelleren Vierteln. Auch Männer und Kinder tragen an speziellen Tagen schwarz. Aber man, also so negativ und traurig dieser Monat bei den Schiiten gesehen wird, ist es schon, muss man jetzt positiv sagen, es kommt zu einem Zusammenhalt und das soziale Leben blüht auf eine gewisse Art und Weise auf. Also die Frauen treffen sich dann zum Beispiel jeden Tag in einem anderen Haus, um zusammen zu beten. Dabei wird dann auch zusammen gegessen, weil es wird als sehr positiv angesehen, religiös positiv angesehen, im Muharram zu kochen und Essen zu verteilen. Und aus diesem Grund muss man auch eigentlich zum Beispiel das ganze Monat nichts kochen. Also es gibt dann auf der Straße, werden dann riesengroße Töpfe aufgestellt und dann wird für alle gekocht. Ich nehme an, das wird halt dieses Jahr wegen Corona nicht auf die gleiche Art der Fall sein, aber letztes Jahr war es auf jeden Fall so und das Jahr davor auch. Das Essen wird dann verteilt in der Nachbarschaft und natürlich auch speziell an ärmere Familien, aber es wird ganz generell verteilt. Es gibt dann in den ersten 10 Tagen werden dann so Begräbniszelte, die nennt man Maukib, werden dann aufgestellt und da wird dann die Geschichte von der Schlacht um Karbala wieder und wieder aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt und es wird eben auch nach Karbala gepilgert und an diesen Pilgerreisen zum Beispiel nehmen auch sehr, sehr viele Frauen teil. Also das ist etwas, traditionellere Frauen würden ansonsten vielleicht nicht so viel alleine unternehmen oder von der etwas ohne Familie unternehmen, aber auf die Pilgerreisen gehen zum Beispiel dann schon viele auch einfach mit Freundinnen oder mit Nachbarinnen und das ist ihnen persönlich sehr, sehr wichtig und das wird dann auch akzeptiert.
Vielleicht bevor wir unseren Podcast beenden, was fällt dir ein, das ist das Überraschendste, das du als Europäerin in Bagdad wahrgenommen hast?
Ja, also da gibt's natürlich einiges. Es hat mich sehr viel überrascht und ich lerne immer noch dazu. Also jedes Mal, wenn ich dort bin, gibt's wieder da was Neues. Ich würde auch nie sagen, dass ich jetzt alles kenne. Ich glaube, das ist absolut unmöglich. Aber was ein ganz spezielles Erlebnis für mich war, ist, da gibt es eine Brücke, die ist beim Stadtteil Jadariya und die ist ein spezielles Ausflugsziel für Familien, um sich dort die Sonnenuntergänge anzusehen und auch da fliegen immer sehr viele Möwen, um die Möwen zu füttern und man hat eine schöne Sicht über einen Teil der Stadt. Und bei dieser Brücke gibt es ja viel Spezielles, unter anderem auch einen leeren Parkplatz. Das klingt jetzt vielleicht nicht so interessant, aber es kommt noch. Den verwenden untertags neue Autofahrer, um dort zu üben. Und vielleicht überraschenderweise, weiß ich nicht. Also das sind wirklich meistens Frauen. Man sieht dort immer Frauen fahren mit meistens dann ihren Ehemännern, die eben Autofahren üben.
Es gibt dann keine Fahrschulen, nehme ich an, in der Richtung.
Es werden dann die Prüfungen gemacht, aber es wird mehr privat geübt, genau. Und wenn man aber jetzt zum Beispiel am Abend hinkommt, weil es ist ja die Hälfte des Jahres ist ja sehr, sehr heiß, da kann man untertags nicht viel tun. Und dann fahrt man vielleicht einmal am Abend zu dieser Brücke. Und da sieht man dann wahnsinnig viele Hochzeiten. Also da fahren dann wirklich die Autos für die Hochzeiten, die fahren dann durch die Stadt, machen Musik, die Leute tanzen. Und das ist so ein Punkt, da steigen sie dann auch oft aus und spielen Musik und tanzen, bevor sie sich zum eigentlichen Ort der Feier aufmachen. Das ist auch ganz speziell. Und in der Nacht verändert sich dann alles noch einmal, weil wenn man dann noch ein bisschen wartet, dann sieht man regelmäßig plötzlich ganz, ganz viele Motorräder erscheinen. Und der Grund dafür ist, dass das anscheinend der Treffpunkt, der offizielle Treffpunkt für so einen Bikerclub in Bagdad ist. Und das ist ganz grotesk, weil solche Motorräder sieht man sonst in der Stadt nicht. Und da kommen dann plötzlich Dutzende dieser Motorräder und die machen nichts Schlimmes. Die treffen sich dann halt dort und unterhalten sich anscheinend. Also mehr habe ich sonst nie gesehen. Aber es war für mich einfach so überraschend, weil ich hätte nie daran gedacht, dass in Bagdad jemand einen Bikerclub gründet.
Ja, und damit sind wir auch schon am Ende von unserem Podcast angelangt. Es war sehr spannend. Danke dir für deinen Einblick, den du uns in dein Alltagsleben gegeben hast.
Ja, danke.
Wir hoffen natürlich auch, dass für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas Neues oder etwas Interessantes dabei gewesen ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.